Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zum Audiocast Nummer 665 von CC2TV. Ja, es war jetzt mal einen Monat Ruhe. Es hat nicht geklappt zeitlich, aber es war ja angekündigt und ich habe auch keine Beschimpfungen erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Geduld, alle, die ihr da wieder dabei seid und zuhört. Ich habe allerdings ganz, ganz viele Kommentare bekommen und die meisten dieser Kommentare, die haben mich, na sagen wir mal, ein bisschen überrascht. Denn ab und zu sind ein paar Meckerer und Schreihälse dabei, die wollen, dass eben ihre Themen besprochen werden. Und die halten mir vor, Computerclub soll sich bei dem aufhalten, was Computerclub ist. Die wissen aber nicht, was Computerclub ist. Wenn man mal nachdenkt, und die Alten wissen es wahrscheinlich, wir haben berichtet über Pflanzen, Pflanzenwachstum, wir haben über Lebertransplantationen berichtet, wir haben über, was weiß ich was, Landwirtschaft berichtet und alles Mögliche. Computerclub hat immer, auch schon zu WDR-Zeiten, davon spreche ich jetzt, über den Tellerrand hinausgesehen und hat alles das, was auch nur am Rande durch diese Technologie, nämlich Computertechnologie, ermöglicht wurde, ab und zu mal einen Blick geworfen und mal versucht aufzuzeigen, was es vorher vor dieser Technologie nicht in dieser Art oder überhaupt nicht gab. Naja gut, ich wollte es nur noch mal erwähnen, also der Name Computerclub, schon zu WDR-Zeiten wollten wir von diesem Namen weg, aber irgendwas hat uns immer daran gehindert, entweder der eine Kollege oder der andere Kollege oder irgendetwas. Wir sind nicht weggekommen und es ist ganz gut so. Ich habe die Sache dann verkürzt, wir haben dann CC2TV daraus gemacht und jetzt denken sich einige Leute eben aus, auch für Videos, das heißt CC2TV, aber für die ist das Computerclub, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, vielleicht noch gar nicht gelebt haben. Nur mal so kurz als Einleitung. Ich bedanke mich bei all denen, die auf das letzte Video von mir, den Projektoren, diesen alten Filmprojektor, mir viele, viele Tipps und Adressen und sowas zur Verfügung gestellt haben und sich teilweise auch wirklich viel Mühe gemacht haben, für mich zu recherchieren. Ich kann nicht auf alle antworten. Es ist ein dreistelliger Bereich an E-Mails, die ich dazu bekommen habe. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich bin noch dabei, die einzelnen Lösungsmöglichkeiten auszuwerten. Es sieht so aus, als gäbe es da etwas, was ich möglich nutzen kann. Die Folge 665 habe ich am Anfang schon gesagt. Da wollen wir mal so auf ein paar Sachen blicken, die für mich erschreckend waren. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Thema an. Das, was bei uns die Bundesregierung mal offensichtlich wieder in den Sand gesetzt hat. Wenn jetzt jemand meint, ich spreche von der elektronischen Gesundheitskarte, könnte er recht haben, hat er aber nicht. Nee, die ist so krank, die kommt irgendwann nochmal dran, da gibt's ja auch noch viel mehr dazu zu sagen. Nee, ich spreche auch nicht von unserem Personalausweis, den wir ja auch auf unser Datelfon nageln sollen, können sollen irgendwie, aber all das funktioniert ja in der Wirklichkeit nicht richtig, sondern ich spreche von unserem Führerschein, dem digitalen Führerschein. Ja, digitaler Führerschein, was ist denn das eigentlich? Wir bekommen ja immer mehr gesagt, wenn du kein Datelfon hast, bist du kein Mensch in Deutschland. Irgendwann wird uns wahrscheinlich die Staatsbürgerschaft aberkannt, weil die Krankenkasse will, da ich das elektronisch mache. Die Bank will, zum Beispiel die Dummkopfbank, jetzt wieder ganz neu. Wenn ich weiterhin alles kostenlos haben will, muss ich mir eine Applikation laden aus für mich unsicheren Quellen und muss dafür sorgen, dass mein Datelfon immer auf dem neuesten Stand ist und die neueste Schadsoftware und so weiter. Nur dann kann ich weiter an dem ursprünglichen Versprechen der Dummkopfbank teilnehmen, dass alles kostenlos ist. Wenn nicht, naja, dann muss ich mindestens 99 Cent im Monat Kontoführungsgebühr zahlen. Es kann aber auch 2,99 € sein, je nach Art und Weise und Bedingung. Gut, sprechen wir vielleicht irgendwann mal drüber. Kommen wir zurück zum Führerschein. Also die Einführung des digitalen Führerscheins, die ist ja schon verschoben worden Und ja, in Deutschland kann man aber den digitalen Führerschein mit einer Applikation namens Verimi auf das eigene Mobiltelefon speichern und da anzeigen lassen. Und es soll auch akzeptiert werden von Polizei und sowas. Aber dann ist das wieder eingestellt worden. Man hat also diesen ganzen Vorgang gestoppt, weil es doch Sicherheitslücken gab, die unter anderem von Martin, das ist Martin Pirsig, das ist ein Sicherheitsforscher aus Deutschland, die der wohl veröffentlicht hat, aufgedeckt hat. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Wenn ich meinen Führerschein nämlich auf mein Datelfon nageln will, muss ich die Applikation haben, ist schon klar. Und er hat etwas gemacht, dass er seinen Führerschein erstmal fotografiert hat. Dann hat er den ausgedruckt. Dann hat er ein anderes Bild reingesetzt und eine andere Staatsbürgerschaft. Ich glaube, er hat Schweizer Staatsbürgerschaft da reingesetzt und andere Namen. Dann hat er das Ding ausdrucken lassen. Dann hat es schön ausgeschnitten, dass es so aussah, als sei es ein Führerschein. So, und dann hat er mit dieser Applikation und dem sogenannten Foto-Ident-Verfahren diese Geschichte, diese, naja, Führerscheinübertragung auf das Mobiltelefon angestoßen. So, und dann hat er natürlich diese nachgemachten, also diesen kopierten, gefälschten Führerschein fotografiert und hat dann anschließend diese Kopie genutzt als Führerschein, den er mit seinem Datelfon mit dem Foto-Ident-Verfahren eingescannt hat. So, da muss er noch ein Selfie machen, das ist ja nun auch kein Problem, mit dem anderen Gesicht sowas zu machen. Und wutsch, hatte er einen digitalen Führerschein. Aber nicht nur einen, er hat das natürlich mehrfach probiert und er hat jetzt mehrere Staatsangehörigkeiten und er hat mehrere Führerscheine und was weiß ich nicht alles. Also, offensichtlich fehlt es nicht nur an Sach, manchmal sogar an Verstand, in den Bereichen unserer Regierung, unserer Führung, unserer Staatsführung, wo eigentlich der Verstand sein sollte. Sicherheit im Internet, Sicherheit im Datenverkehr. Offensichtlich reicht es nicht. Naja, man hat das erstmal wieder jetzt ein bisschen angehalten und will nochmal darüber nachdenken und noch welche Verbesserungen machen und sowas. Wir sind irgendwo immer noch in einer digitalen Steinzeit, jedenfalls von der Staatsführung her betrachtet. Und es wird Zeit, dass eine neue Generation heranwächst, die diese Problematik endlich mal zu einem Ende bringen kann, dass wir wirklich sicher sein können, dass unsere Dokumente, dass unsere Datenübertragung, dass unsere Daten sogar beim Staat sicher aufbewahrt sind. Hoffnung habe ich frühestens in 10 Jahren. Der Firma Canon drohen in den USA massive Entschädigungszahlungen. Sie wurden verklagt im Staat New York und das Urteil gibt es noch nicht, aber es sieht ziemlich böse aus. Warum? Ja, die verkaufen wie viele andere Hersteller auch sogenannte 3-in-1-Geräte. Schon der Name, da kräuseln sich mir immer die Fußnägel. Was heißt 3-in-1? Das ist so ein saudorfer Begriff. Ja, und Lehrkraft, das ist der Kläger, die werfen Canon vor, ein Werbeversprechen nicht einzuhalten. Denn dieses sogenannte 3-in-1 Multifunktionsgerät, also ein Drucker mit Scanner und Faxgerät integriert, der faxt nicht immer, der macht da so seine Faxen. Warum? Ich meine, das habe ich selbst schon bemerkt. Wenn der Tintenvorrat in meinem sogenannten Multifunktionsdrucker von Canon dem Ende zugeht, das heißt, am Ende ist, wenn die Druckersoftware sagt, hör mal, die Patronen sind leer, die sind zwar meist noch nicht richtig leer, aber man ist ja vorsorglich und sagt, da du dich nicht drum kümmerst, jetzt machen wir einfach Stopp, du kannst nicht mehr drucken. Gut, kann ich nicht mehr drucken, weiß ich, muss ich neue Patronen haben. Wenn ich aber dann scannen will, dann ist die Frage, wenn ich scannen will, meist will ich kopieren und drucken und sowas. Das geht ja nicht, weil ich eben keine Tinte habe. Aber wenn ich nur scannen will, nur in eine Datei scannen will oder nur ein Fax verschicken will, also nur scannen will und ohne Tinte, ohne alles, Ja, dann sagt diese Kanone von Drucker, nö, du hast keine Tinte, warum soll ich denn jetzt eine Seite scannen und die in eine Datei schreiben? Nix. Kauf erst mal neue Tinte. Ja, man muss sich ja eigentlich da irgendwie verarscht fühlen, wenn man so vom Hersteller dieses Gerätes hinters Licht geführt wird. Ein 3-in-1-Gerät, also ein Gerät, welches 3 Funktionen hat, verweigert die Scan-Funktion, weil es nicht drucken kann, was ich gar nicht will. Ist doch toll, oder? Ja, das ist aber noch nicht die Spitze vom Eisberg. Denn Epson kann es besser. Epson hat jetzt Folgendes gemacht. Und zwar, die beenden einfach die komplette Funktion des Druckers, weil sie der Meinung sind, dass ein kleiner Schwamm, der überflüssige Tinte aufsaugt, die im Drucker platziert ist, damit es nicht irgendwo in der Gegend rumtropft, dass sehr voll ist oder sein könnte. Es wird nämlich nicht mal die Feuchtigkeit oder Messe oder Gewicht oder sonst was gemessen. Nein, nein, der Drucker hat also jetzt gedruckt. Wenn man wenig druckt, Jahre, wenn man viel druckt, eben weniger als ein Jahr. So, und dann kommt dann auf dem Display eine Meldung, ein Teil in Ihrem Drucker hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Service erforderlich. Ja, dann denkt man erstmal, naja, was hat der Drucker denn jetzt da? Naja, der Drucker, er macht eben nichts mehr. Er sagt, ein Teil hat das Ende der Leben, ist ein kleiner Schwamm. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie Lötkolben haben, da gibt's so Schwämme zum Abwischen. So ungefähr sieht das Ding auch aus. So. Und da der Drucker nicht feststellen kann, wann dieser Schwamm voll ist, ist dieser Ablauf, dieses Lebensende des Schwammes fest in der Firmware des Druckers implementiert. Das heißt, bei der Produktion wurde bereits das Ende der Lebensdauer des Druckers festgelegt. Lebensdauer? Wieso Lebensdauer? Naja, Epson besitzt die Frechheit, dem Kunden zu sagen, hör mal, entweder du kaufst dir einen neuen Drucker, das ist kein Witz, das sind Anfragen, die Epson beantwortet hat, oder du bringst ihn zu einer zertifizierten Epson-Werkstatt, um einen Service durchzuführen. Ein Ersatzteil kann man nicht kaufen, diesen kleinen Schwamm verkauft Epson nicht an die Privatleute. Es ist eine so perfide, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre zu böse, das lassen wir mal hier raus. Der Drucker selbst funktioniert einwandfrei, was man beweisen kann, weil wenn man ein Windows-Benutzer ist und kein Linux hat oder nicht mit Apple verheiratet ist, dann hat man die Möglichkeit, ein Tool von Epson herunterzuladen, mit dem man einmalig den Drucker wieder in Betrieb nehmen kann, allerdings nicht für lange Zeit. Das heißt also, damit erbringt Epson selbst den Beweis, der Drucker druckt noch. Er ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen einwandfrei. Und der Schwamm ist auch nicht voll, sonst könnte man ja nicht sagen, hör mal, du kannst jetzt noch mal ein bisschen weiter drucken. Sondern es ist eine reine Geschäftemacherei, eine Abzocke oberster Güte. Ja, Epson erklärt, mit der Zeit verschleißen diese Pads, aber in der Regel nicht, bevor der Drucker aus anderen Gründen ausgetauscht wird. Das heißt also, da das Gerät aus Epson-Sicht so langlebig ist, dass man ihn eben irgendwann nicht früher austauscht, muss man eben eine andere Bremse einbauen. Und diese, in Amerika sagt man auch Stempelkissen dazu, die kann man im Grunde genommen nur als Notlüge nehmen, nach dem Motto, es ist an der Zeit, kauft ihr einen neuen Drucker. Wer diese Meldung bekommt, der sollte sich natürlich überlegen, ob er dann wieder einen Epson-Drucker kauft, wobei er nicht gesagt wird, wie viele Seiten man damit drucken kann, bevor angeblich dieser scheiß Schwamm wieder voll ist und bevor Epson wieder neuen Umsatz machen will. Man muss es sich überlegen, dass so etwas möglich ist. Ich hoffe, die werden verklagt und fallen so auf die Schnauze, dass sie nie mehr einen Schwamm in den Drucker einbauen, der weniger lange haltbar ist als der Drucker selbst. Ich möchte mal über etwas sprechen, was, man könnte sagen, im Grunde genommen nichtig ist. Und zwar über die Länge eines Tages. Wie lang ist ein Tag? Ja, 24 Stunden ist schon klar. aber nicht so ganz genau. Und nicht jeder Tag ist genauso lang wie der andere Tag. Wir merken das natürlich nicht, aber unsere Technologien merken es. In den letzten Jahren hat sich die Rotation der Erde um ihre Achse, nur darum geht es, beschleunigt. Das hat unsere Tage also erstmal kürzer gemacht. Im Jahr 2022 im Juni wurde der Rekord für den kürzesten Tag seit ungefähr einem halben Jahrhundert erreicht. Aber mittlerweile ist es so, dass sich dieser Trend umgekehrt hat. Die Tage werden also wieder länger. Man weiß nicht warum. Unsere Technologie, die hat die Möglichkeit, das genau herauszufinden. Also diese 86.400 Sekunden, die unser Tag nominell hat, das war vor einigen Milliarden Jahren noch ganz, ganz anders. Also man kann feststellen, ein paar Milliarden Jahre zurück, dass da die Erdrotation, also ein Tag, nur 19 Stunden gedauert hat. In den letzten 20.000 Jahren kam aber nur ein anderer Prozess dazu und der beschleunigte die Erdrotation. Als die letzte Eiszeit endete, reduzierten schmelzende Eisschichten den Oberflächendruck und der Erdmantel dehnte sich aus. So, jetzt ist es so, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Pirouette macht auf dem Eis, wenn er die Arme ausbreitet, wird er langsamer. Wenn er die ganz nah an den Körper nimmt, wird er schneller. So ist es auch da. Wenn also durch den schmelzenden Eispanzer der Erde der Erddurchmesser kleiner wird, rotiert sie schneller. So und so ähnlich muss man sich das hier vorstellen. Durch diesen Prozess, der im Moment wirksam ist, verkürzt sich jeder Tag um etwa 0,6 Millisekunden pro Jahrhundert. Also für uns soweit unmerkbar. Aber für unsere GPS-Satelliten, für unsere GPS-Ortung, für Sternenbeobachtung, wo es ja um irrsinnige Entfernungen geht, machen solche kleinen Änderungen, die ja Winkeländerungen der Beobachtungsposition sind. Wenn ich mit dem Fernglas irgendwo hingucke und ich stehe auf einer Drehscheibe, wenn ich mich schneller drehe oder langsamer, hat das natürlich einen Einfluss. So, und das ist also alles ja irgendwo jetzt auch nicht mehr nachvollziehbar. Warum wird jetzt die Erde plötzlich wieder langsamer in ihrer Rotation? Warum hat das in den letzten Jahren mal immer sich wieder beschleunigt und wieder verlangsamt? Warum ist der Trend aber jetzt in den letzten Jahren so, dass es sich nicht mehr umkehrt? Dass wir tatsächlich, ja, da gibt es so viele Sachen, Vulkanexplosionen, Erdbeben und so weiter. All das hat einen Einfluss auf die Erdrotation. Und da sich ja um die Erde herum eigentlich nicht viel ändert, nur auf der Erde selbst, auch der Gezeiteneffekt zum Beispiel, das heißt, dass das Wasser um uns herum schwappt, nicht nur das Wasser, die gesamte Landmasse schwappt ja mit, nur lange nicht so stark wie das Wasser. Das heißt, die Erde eiert im Grunde genommen und ja, wie das denn nun weitergeht. Man kann das natürlich jetzt anpassen, man kann das messen, man kann versuchen, da Korrekturen einzuführen. Aber das ist ein Problem, wenn sich dieser Trend fortsetzt, vielleicht sogar beschleunigt, könnte das ganze Internet zusammenbrechen, weil wir da sehr extrem auf präzise Zeiten angemessen sind, wann welche Daten wie, wo kommen, wie sie synchronisiert werden und so weiter. Unser Jahr ist ja nun auch nicht so ganz genau auf Stunden fixiert. Wir haben also, oder Sekunden, sagen wir mal, Genauigkeit halber so. Wir wissen ja, dass ab und zu auch mal eine Schaltsekunde eingeführt wird. Das heißt, da wird dann am Jahresende die Zeit für eine Sekunde angehalten und dann tickt sie erst wieder weiter. Das macht natürlich Probleme. ETA hat damit Probleme. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass möglicherweise diese bisher positive Schaltsekunde eventuell irgendwann sogar mal als negative Schaltsekunde eingefügt werden muss, dann ist es ganz schön schwierig, dann immer die genaue Zeit, immer die genaue Position für unsere Flugzeuge, für unsere Schiffe, für unsere Autos, vielleicht auch für andere Flugkörper, die sich noch schneller bewegen, zu haben. Die Tech-Konzerne, die plädieren dafür, dass man die Schaltsekunde abschaltet, also nicht mehr einführt. Eingeführt wurde sie, um die Weltzeit mit der Erdrotation zu synchronisieren, damit die Zeit mit dem Stand der Sonne immer jeden Tag gleich ist. Anstatt des Wechsels von Mitternacht von 23:59:59 auf 000 wird also dann erstmal eine Sekunde eingeführt. Wir haben dann die Uhrzeit 23:59:60. Und das ist diese Schaltsekunde. Und dann kommt erst die 0000. Aber die Anpassungen, die man dann in Computern, nicht in unserem Heimcomputer, der bekommt die Zeit ja aus dem Internet, da ist er ja schon fertig verwurstelt, sondern in großen Rechenzentren, in weltweit vernetzten Systemen, da führt das zu Schwierigkeiten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es vielleicht irgendwann sogar mal die wegfällt oder vielleicht sogar negativ, dann haben die noch mehr Schwierigkeiten. Also man geht davon aus, dass die nächsten 2000 Jahre es eigentlich so bleiben sollte, weiß es aber nicht, weil unsere Erdrotation offensichtlich sprunghaft ihre Geschwindigkeit ändert. So, jetzt will man also erstmal ganz lange debattieren, wir haben ja 2000 Jahre Zeit, wissen wir ja. Wir haben ja diese Schaltsekunde, wenn jetzt einer sagt, ja, was soll der Quatsch? Aber vielleicht kann der eine oder andere sich daran erinnern, 2012 hat es einen massiven Ausfall von Reddit gegeben. Und bei Mozilla, LinkedIn, Yelp und so weiter, auch Flugbuchungsdienste, Amadeus und sowas, die haben durch die Einführung der Schaltsekunde 2012 massive Probleme gehabt. Linux-Systeme wurden damals auch weltweit gestürzt, sind aus dem Tritt gekommen. Und jetzt hat man dann die Entscheidung, ob die Schaltsekunde weiter benutzt wird oder ob man ohne Schaltsekunde einfach weitermacht, um dann irgendwann einmal vielleicht massiv einen Tag einzuführen oder die Technologie ist so weit, dass sie selbst die Zeit ermittelt aufgrund unterschiedlicher äußerer Einflüsse und die Zeit ganz sanft anpasst. All das ist denkbar. Also Sachen, die wir als Menschen so nicht merken, die aber unsere Maschinen, die auf ganz genaue Zeiten angewiesen sind, eventuell sogar zum Absturz bringen könnten, die entziehen sich in aller Regel unserem normalen Bewusstsein. Wir haben andere Probleme. Curiosity, dieser Mars-Roboter, könnte man sagen, der Rover, der ist jetzt vor 10 Jahren auf dem Mars gelandet. Die Mission war auf 2 Jahre angelegt und das Teil ist nicht totzukriegen. Der wandert immer noch über den Mars. Der hat schon einiges da erforscht und interessante Dinge entdeckt, hat uns Bilder geschickt von Informationen, aus denen wir quasi die Entwicklung des Mars erkennen oder nachvollziehen können. Der hat den Berg Aeolis Mons im Krater Gale und sonst wo fotografiert und hat die Bedingungen auf dem Mars, die für unsere Begriffe lebensunfreundlich sind, gefunden, dass früher wohl flüssiges Wasser in Seen und Flüssen vorhanden war. Also, mittlerweile sind ja nur Nachfolger schon auf dem Mars und zwar haben die für deutlich mehr Aufsehen gesorgt, weil neuere Technologien an Bord waren und wir müssen im Grunde genommen immer noch unsere Roboter da hinschicken, weil wir selbst noch nicht in der Lage sind, diese Reise sicher zu unternehmen und sicher zurückzukommen und sicher zu landen. Und was noch an Unsicherheiten denkbar ist. Es ist ein riesiges Abenteuer, bis der erste Mensch da hinkommt, aber naja. Wir haben von diesem, nur um mal ein paar Zahlen zu nennen, von dieser Mars-Mission, die jetzt seit 10 Jahren unerwarteterweise läuft, 494.000 Fotos bekommen. 3.000 Gigabyte nur reine Daten hat er auf die Erde geschickt. Und wurden mittlerweile 4 Millionen Befehle an den Rover geschickt. Und es wurden 900 wissenschaftliche Artikel aufgrund der gesammelten Daten veröffentlicht. Natürlich auf der Erde, nicht auf dem Mars. Die Mars-Tage, die er da oben rumkursiert, das sind 3.554. Und oder das sind unsere Mars-Tage, entspricht etwa 5 Mars-Jahren. Also die Mission ist immer wieder verlängert worden. Das letzte Mal dieses Jahr im Frühjahr, weil der Roboter immer noch fit ist und in der Lage ist, uns Erkenntnisse zu liefern, die wir bis dato noch nicht durch ihn oder durch andere Sonden auf dem Mars gefunden haben. Jo, und dann können wir eigentlich gleich mal auf das nächste Thema rübergehen. Die NASA hat ja mal einen Test jetzt gemacht, vor 2 Wochen sowas. Und zwar ist eine Raumsonde auf den Mond eines Asteroiden gelenkt worden mit hoher Geschwindigkeit. Ich glaube, es waren 22.000 Kilometer pro Stunde. Und man hat einfach mal probiert, was passiert, wenn man denn jetzt irgendwelche Körper im Raum, die sich bewegen auf einer Kreisbahn um einen anderen Körper und dass dieses System bewegt sich in einer elliptischen Bahn um die Sonne. Man wollte mal gucken, was passiert, was ändert sich, wenn wir da eine Sonde mit hoher Geschwindigkeit, also mit immensen kinetischen Energie da drauf prallen lassen. Die Idee dahinter ist, es ist ganz sicher, dass irgendwann mal wieder ein Asteroid, irgendein großer Brocken auf die Erde knallt. Und wenn es stimmt, dass da die Dinosaurier dadurch ihr Ende gefunden haben durch einen solchen Vorfall, könnten wir Dinosaurier, zumindest ethisch-moralische Dinosaurier, auch unser Ende finden. Also, die Ergebnisse sind noch nicht da. Das war, ich glaube, vergangene Woche früh mit europäischer Zeit, irgendwann 1 Uhr irgendwas. Da ist auf den Asteroidmond Dimorphos aufgeschlagen. Es gibt Bilder, die ja die Flugbahn bzw. die Annäherung zeigen. Bei der NASA kann man die abrufen. Das ist kein Video, sondern es sind sprungweise Bilder. Jo, das ist ein Raumfahrzeug gewesen, was man da geopfert hat. Ungefähr eine Größe von einem Auto. Und der Himmelskörper, den man da in seiner Flugbahn beeinflussen wollte, der ist ungefähr 160 Meter in der größten Ausdehnung. So, jetzt wartet man, will die nächsten Daten bekommen, will mal sehen, wie sich die Flugbahn jetzt verändert hat. Nicht nur des Mondes, den man da getroffen hat, sondern natürlich auch des gesamten Systems. Die sind ja über Schwerkraft miteinander verbunden. Und was man daraus schließen kann, welche Masse man braucht, um ein beliebiges Objekt von einer Masse X von der Flugbahn so weit abbringen zu können, dass es nicht mehr Richtung Erde fliegt. Gut, dieses Experiment hier, das ist für uns auf der Erde ungefährlich. Denn erstens hätte dieses System die Erde getroffen. Zweitens ist es 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und drittens hat man es so gewählt, dass wenn das Experiment positiv verlaufen ist, die Flugbahn noch weiter von der Erde weg zeigen würde. Für den, der es genauer wissen will, also nach den NASA-Plänen, wird damit gerechnet, dass statt des bisherigen Umlaufes von 55 Minuten und 10 Minuten dieser Umlauf langsamer wird, und wenn er langsamer wird, möglicherweise wird dieser Mond dann auf seinen Körper stürzen. Aber das kann man erst berechnen, wenn man weiß, inwieweit sich der Kurs und die Geschwindigkeit durch den Aufprall geändert hat. So, von potenziell gefährlichen Asteroiden oder Kometen in unserem Sonnensystem Da gibt es unzählig viele. Aber die unserer Erde gefährlich werden könnten, davon ja, ist in den nächsten 100 Jahren keine Gefahr für die Erde zu sehen. Das heißt, man rechnet dann mit keinem Einschlag. Kann natürlich sein, dass es welche gibt, die wir noch nicht entdeckt haben. Und dann haben wir Pech gehabt. Aber dann müssen wir eben die Erfahrung, die die NASA möglicherweise jetzt gemacht hat mit ihrem Experiment, mit ihrem Test, nutzen, um ein solches Geschoss, welches auf die Erde zurast, von seinem Kurs so ein bisschen abzubringen, dass es eben vorbeifliegt. Meta, dieser Mutterkonzern oder Überkonzern von Google, wo der ganze Kram zusammengefasst ist, den die mittlerweile aufgebaut haben weltweit, hat eine Demo veröffentlicht im Web über BlenderBot. BlenderBot soll eine optimierte KI sein, die nach der Demo zu urteilen in der Lage ist, im Internet zu recherchieren und das in Gespräche einzubauen, um dann damit, wenn man mit ihm also spricht, dann kann er nachsehen, was steht denn da, was steht da, was steht bei Wikipedia zum Beispiel, und kann daraus Antworten generieren, wie in einem normalen Gespräch. Erst kürzlich hat man einen Ingenieur von Google da vor die Maschine gesetzt, der nicht wusste, dass er mit BlenderBot spricht, und der hat nicht erkennen können, dass er in seinem wissenschaftlichen Gespräch mit einem Programm gesprochen hat, mit einer KI gesprochen hat. Und das ist jetzt eine Weiterentwicklung, die uns irgendwo sicherlich begeistert, aber vielleicht auch nachdenklich machen soll. Denn mit BlenderBot 2 hat Meta die Fähigkeiten deutlich erweitert, um Internetinformationen zuverlässig aus unterschiedlichen Quellen zu recherchieren, auszuwerten, abzuwägen, was ist die Kernaussage, was ist richtig, was wird überall ähnlich bewertet, und damit die Anfälligkeit für falsche Aussagen im Internet deutlich reduziert, die als wahr anzuerkennen. Meta hat ein Langzeitgedächtnis in diese Bot-Software implementiert. Und so kann er also einmal seine Antworten merken und auch Antworten der Gesprächspartner erinnern, wenn sie wiederkommen, und eventuell darauf Bezug nehmen. MetaBot, was auch immer solche Prozentzahlen heißen, MetaBot hat also gesagt, dass die ersten Tests mit menschlichen Gesprächspartnern um 31% bessere Dialogbewertungen ergeben haben als das Vorgängermodell. Die menschlichen Tester haben BlenderBot 3 als doppelt so kenntnisreich im Vergleich zur zweiten Version beschrieben. Und das ist einmal dem Upgrade des Sprachmodells zu verdanken. BlenderBot basiert auf 175 Milliarden Parametermodellen von Metas Open Source Sprachtransformer OPT, hatten wir schon mal darüber berichtet. Und ist laut Meta etwa 68 Mal größer als BlenderBot 2. Größer, also mehr Speicherplatz. Und BlenderBot soll laut Meta in 82% der Fälle aktuellere, spezifische Antworten geben können als der Vorgänger. So, und die Veröffentlichung des Open-Source-Modells und die Web-Demo will Meta vornehmlich die Datensammlung und einen Diskurs anregen über die Weiterentwicklung von sicheren KI-Dialogen. Und das Forschungsziel soll sein, die Veröffentlichung von Gesprächsfeedback-Daten und die Forschungsgemeinschaft der KI-Forscher besser zu unterstützen. Eine sicherlich interessante Entwicklung, die wir aber auch mit Vorsicht beachten sollen. Wenn das wirklich als Open Source weitergeführt wird, haben wir natürlich die Chance, dass da keine Schweinereien drin versteckt sind. Aber Vorsicht. So, als Ziel gibt man quasi an, dass es künftig als Interface für Computer und virtuelle Assistenten genutzt werden soll. Das heißt, wir werden künftig wahrscheinlich nicht mehr wissen, spreche ich mit einer Software, spreche ich mit einem Menschen, Höchstens, wenn wir den beschimpfen und die Software bleibt immer noch freundlich, kann man sagen, ah, du bist KI. Aber wir müssen mal sehen. Ich denke, auch hier muss frühzeitig der Gesetzgeber sagen, pass auf, du musst, wenn du eine solche KI einsetzt und Menschen haben die Möglichkeit, den anzusprechen, anzurufen, anzuschreiben, immer sagen, ich bin künstlich, ich bin kein Mensch. Wäre sicherlich hilfreich, würde mehr Sicherheit geben, als wenn wir einfach so ein persönliches Verhältnis zu einer Software aufbauen und gar nicht wissen, was damit passiert, was mit den Daten passiert und so weiter. Künstliche Intelligenz. Ich meine, die treuen Zuhörer, davon gibt es ja viele. Vielen Dank, ich grüße euch. Die wissen ja, was ich von KI halte. So wie künstliche Blumen keine Blumen sind, ist künstliche Intelligenz keine Intelligenz. Im Grunde genommen sind die meisten Sachen Wissensdatenbanken und Software, die geschickt versucht, diese Informationen so aufzubereiten und auszugeben, dass es so aussieht, als hätte sie Ahnung. Aber Software hat keine Ahnung. Es gibt natürlich unglaublich viele Bereiche KI-Forschung. Ob man jetzt von selbstfahrenden Autos spricht oder von der Roboterentwicklung der Humanoiden oder wo auch immer. Diese Probleme sind derart komplex, die sind derart vielschichtig. Wenn man da mal versucht, einen Blick reinzuwerfen, und letztens gelang es mir, ich hatte die Möglichkeit mal zu sehen, wie allein solche Entscheidungsprozesse, wenn ein Auto auf eine Kreuzung zufährt, was es für Hindernisse sieht, für Stehende, für Verkehrszeichen, für Ampeln, für Kinder, die mit dem Ball spielen und dann da reinfährt und dann biegt einer falsch ab und dann kommt einer entgegen. Und diese unglaublich vielen Entscheidungen, einmal alles erkennen, alles auswerten, denn erkennen heißt ja nicht Kamera drauf, sondern das Bild muss ja ausgewertet werden. Ich muss ja aus den Pixeln heraus irgendetwas entwickeln, welches eine virtuelle Welt darstellt, die bewertet wird, was ist gefährlich, was nicht, worauf muss ich drauf achten. Die Software muss ja wissen, der Baum kommt nicht auf die Straße gesprungen, aber da ist ein Kind mit dem Ball, das könnte eventuell zwischen den Autos durch, dass ich es nicht mehr sehe. Und all diese unglaublich vielen Probleme, die man dabei lösen muss. Alle Achtung, davor ziehe ich den Hut. Das ist dann irgend so etwas wie eine maschinelle Intelligenz. Aber das, was alles bei uns angeboten wird mit Waschmaschine und mit Kühlschrank und mit Kaffeemaschine, die alle KI haben, das sind einfach nur saudoofe Werbesprüche von irgendwelchen Werbefuzzis, die ihren Dreck anders nicht verkaufen können. So, wer mich bis hierher ausgehalten hat, dem schicke ich jetzt meinen Dank rüber und sage, das war's für heute. Schaut mal, im Shop gibt es immer noch einige Artikel. Vor allen Dingen Bitty ist wohl im Moment nicht lieferbar, wie Thomas Ritter geschrieben hat, aber er kommt wieder. Wer also ein Weihnachts-Bitty braucht, bitte frühzeitig anstellen, dann passiert es. Dann haben wir natürlich auch noch den Skill für die Leute, die den Audiocast über Alexa hören. Der war mal einen Monat ausgefallen. Da hat es irgendwelche Probleme gegeben mit irgendwie, ich weiß es auch nicht was. Ich will es auch nicht aufdröseln. Auf jeden Fall Steffen Prey, der das dankenswerterweise macht. Steffen, danke dafür. Hat es wieder in Ordnung gebracht und es läuft wieder. Und es gibt eine ganze Menge, die sich darüber freuen, denn die haben gefragt, wo ist denn das, wo bleibt denn der Skill? Also alles wieder in Butter, alles wieder super gut. Und ich hoffe, bei euch ist auch alles super gut zu Hause, alles schön. Lasst euch nicht so sehr ins Boxhorn jagen. Es gibt jetzt eine ganze Menge Rattenfänger, die pfeifend durch die Gegend laufen und den Weltuntergang einläuten. Deutschland hat keinen Weltuntergang. Deutschland schafft das. Wir schaffen das. Lasst euch nicht verängstigen, denn wenn man Angst hat, dann läuft man irgendwelchen Scheinheiligen nach und trifft Fehlentscheidungen. Bleibt ruhig. Es wird nichts Schlimmes passieren, es sei denn, diese Bestie aus dem Kreml wirft wirklich eine Atombombe. Dann weiß ich nicht, wie die Welt darauf reagiert. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Ich hoffe viel eher, dass die Russen, die ja jetzt langsam wach werden und mitbekommen, wie sie belogen worden sind, irgendwann ihre Regierung den Hals umdrehen. Wie auch immer. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören nochmal und sage Tschüss bis in einem Monat.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.